Hi Chiara.
Hi Johannes.
Wir sind zurück mit einer pickepackevollen Sendung über ein sehr spannendes Thema.
Was wir in der letzten Folge schon angeschnitten haben.
Wie geht's dir, Chiara? Bist du richtig heiß auf das Thema?
Ich bin, ja, eigentlich schon, ja. Ich hab, jetzt hat es mich voll aus dem Konzept gebracht, dass du mich gefragt hast, wie es mir geht. Das machen wir nie.
Ja,
das
einfach,
ist
mal,
so,
einfach
das ist,
mal nachfragen.
Das ist genau diese Geschichte, wie ich war, als ich in Australien war, natürlich nach dem Abi.
Klar,
und
hi Lisa.
Hallo. Da stand ich, no offense an jegliche Lisas, die diese Sendung gerade hören. Da stand ich auf jeden Fall an der Kasse und dann meinte die Verkäuferin so, hi, how are you? Und ich dachte so, oh, voll nett, so, komme ich in ein fremdes Land, gehe einkaufen, bin frisch 18, irgendwie ist alles noch neu und so, und war so, boah, voll süß, dass sie mich fragt, wie es mir geht. Und stehe da also an der Kasse und fange so an zu erzählen, so, ja, also voll gut, ich bin Backpacker und so, und jetzt bin ich gerade gelandet und boah, ist voll schön hier und voll warm und das Wetter super toll, und sie schaut mich einfach nur so an und ist so, okay. So, erzählt jemanden, den es interessiert, und ich war voll verwirrt und dachte, hä, aber du hast mich doch gefragt. So.
Ja, Kulturschock.
Genau. Auf jeden Fall ungefähr so hat sich das gerade so angefühlt, weil ich wurde zurückerinnert an diesen Moment, wo ich mir so dachte, ich weiß jetzt nicht, ob das so unsere Hörenden interessiert, wie es mir geht. Mir geht's gut. Ich wünsch mir ein bisschen mehr Sonnenschein. Es soll die nächsten 2 Wochen regnen. Immer ein guter Punkt, über das Wetter zu reden, wenn dich jemand fragt, wie es dir geht. Kann man prima ablenken.
Ja, aber ich habe einfach noch eine Frage, um dich aus der Reserve zu locken, weil vor 2 Folgen wurde ich am Ende gefragt, was mein Lieblingstier ist.
Ja.
Und ich habe das nicht beantwortet. Und
ja.
Ich würde einfach sagen, ich habe jetzt nicht so ein genaues Lieblingstier, aber zum Beispiel Schmetterlinge finde ich cool. Und da den Trauermantel fand ich cool, den habe ich mal in den Alpen gesehen, und der hat sich da überall zu uns hingesetzt und ist die ganze Zeit nicht weggeflogen. Und der ist sehr schön. Und steht auf der Vorwarnliste, weil die sehr rückläufig ist, die Art in Mitteleuropa. Und Schmetterling finde ich cool, Trauermantel gehört auf jeden Fall zu den Favorites, würde ich sagen. Und jetzt die Frage bei dir, was ist dein Lieblingstier?
Was ist mein Lieblingstier? Ich hab zwei. Und das unkonventionellere sind die Korallen. Mein Lieblingstier ist tatsächlich Korallen. Ja, weil ich finde es einfach mega schön, dass Korallen in Symbiose leben, also quasi die geben und nehmen sich lebenswichtige Nährstoffe und Prozesse mit ihren Symbiosepartnern. Und ich finde es auch einfach schön, dass Korallen unsere Küsten quasi beschützen. Also ohne Korallen hätten wir ganz schön viele Überflutungen an Küstengebieten. Und Korallen sind Kinderstuben für Fische und einfach wunderschön. Und ich finde es auch sehr spannend,
und
dass
bedroht.
Korallen und bedroht, ja. Genau. Und Korallen machen ja haben so Hilfeschreie, bevor sie quasi dann bleachen, also bevor diese Korallenbleiche eintritt. Naja, und ich könnte eine ganze Folge lang einfach nur über Korallen sprechen, merke ich gerade.
Und Nummer zwei ist was?
Na, Nummer zwei ist der Oktopus.
So. Ja, gut.
Ja, ist ja klar,
ja,
ne?
Der ist einfach geil. Der ist klein.
Kann man
der
den auch nicht mögen. Ne, ist auch einfach, ist auch einfach wirklich, ja.
Aber darum soll es alles gar nicht in dieser Folge gehen eigentlich.
Spannender Einstieg, mal was ganz Neues. Es soll in dieser Folge nämlich gehen um etwas, was wir ganz schön oft in Disney-Filmen sehen. Oder in jeglichen anderen Filmen, wo so eine Figur mit so einem großen Hut ist und einer Hand, die nur so einen Haken darstellt und immer so ein bisschen so spricht. Ich bin nämlich ein Pirat.
Ja, gut. Also, das Thema ist Biopiraterie, aber das hat jetzt eher wenig was mit Piraten zu tun. Aber ich musste echt lange überlegen, was du meinst. Also, sind Piraten oft in Disney-Filmen? Ich bin da gar nicht so bewandert. Ja,
ich muss halt gerade an den Disney-Pirat denken, der mir in den Kopf gekommen ist.
Ja.
Ich fand Piratenfilme immer cool, ja. Deswegen finde ich auch das Thema sehr spannend, obwohl es, wie gesagt, leider nichts mit Piraten zu tun hat. Also ja schon, ja. Was ist denn eigentlich, lass uns doch mal drüber sprechen, was ist denn überhaupt eigentlich Piraterie? Also so, woher kommt der Begriff? Und,
genau, ich würde Biopiraterie direkt quasi definieren wollen mit dir zusammen, weil Bio ist ja Leben und Piraterie ist sowas wie Raub, sowas. Und es ist ja so, dass der Mensch halt schon immer die Natur nutzt, egal ob bei Jägern und Sammlern oder beim Ackerbau oder bei der Antibiotika-Entwicklung oder auch jetzt bei der grünen Gentechnik, ist der Grundstoff, den wir uns zunutze machen, die Natur, das Leben außerhalb. Und das ist ja wichtig für den Menschen, weil der ist auf diese Ressourcen des Lebens angewiesen. Und diese Ressourcen sind auch wichtig für den menschlichen Fortschritt, den wir alle erleben und auch gern genießen, wenn neue Antibiotika auf den Markt kommen oder neue Medikamente oder resistentere Pflanzen, oder gesündere Pflanzen, je nachdem. Aber wer welche Lebensressourcen der Welt nutzen darf, da ist es natürlich wichtig, Regeln zu haben, weil am Ende profitiert jemand. Aber wie er zu dieser Ressource gekommen ist, kann oft auch unrechtmäßig passieren. Und das ist dann Piraterie. So würde ich es zusammenfassen. Hast du was zu ergänzen?
Ja, und zwar nochmal die Zeitskala würde ich gerne ergänzen. Also du hast jetzt zum Beispiel grüne Gentechnik angesprochen als etwas, für das wir quasi Wissen nutzen in der modernen Zeit. Und dieses Wissen kommt aber jetzt nicht einfach meistens von einem Blanko-Nullpunkt, sondern dieses Wissen wird angeeignet. Und wo kommt dieses Wissen her? Naja, meistens in diesen Herkunftsländern von den jeweiligen Pflanzen oder Tieren, von denen wir sprechen.
Da können wir doch mal direkt ein praktisches Beispiel machen, oder? Dass man sich's gut vorstellen kann. Hast du da eins?
Lass mich noch ganz kurz fertig erklären.
Okay, Entschuldigung.
Weil dieses Wissen in den Ländern meist von indigenen Völkern kommt. Und das ist, finde ich, noch was, was man davor noch mal sagen muss. Also Piraterie bedeutet in dem Fall Wissen von indigenen Völkern oder Wissen, was schon lange da ist, quasi zu klauen und dann für modernere Zwecke zu nutzen als die ursprünglich. Und ja, ich habe ein Beispiel dafür. Und zwar das Beispiel Mais. Hast du bestimmt auch gefunden, oder?
Ich habe einige Beispiele gefunden, aber Mais ist, glaube ich, nee, Mais habe ich nicht. Aber Mais bin ich mal gespannt, was du dazu sagst.
Okay, also, Mais ist eine Pflanze, die vor allem, also die bedeutendste Herkunftsregion der Pflanze Mais ist Mexiko tatsächlich. Und die Nutzung von Mais ist bis etwa 5000 Jahre vor Christus belegt, also schon wirklich, wirklich lange. Und es war eine wichtige Nahrungsgrundlage für die Inkas, für die Mayas und für die Azteken. Und Mais gehört mittlerweile zu einer der wichtigsten Nutzpflanzen der Erde. Vor allem für Menschen, die glutenintolerant sind. Ich weiß nicht, warum mir dieser Funfact gerade in den Kopf kommt. Aber die freuen sich sehr über Mais, auf jeden Fall.
Oder fürs Corn Kid. Ich weiß nicht, ob du den TikTok-Trend kennst von diesem kleinen, keine Ahnung, Vierjährigen oder so, der einfach so ein Liebeslied an Mais gesungen hat.
Nee, das muss man mal schicken. Ich bin ja nicht so TikTok-bewandert. Naja, egal, okay, zurück. Also, und Mais ist natürlich jetzt, habe ich ja schon angesprochen, in diesen indigenen Bevölkerungsstrukturen quasi ein Ding gewesen. Und da gab es natürlich auch viele Mythen. Und in einem Schöpfungsmythos der Maya haben die Götter quasi sogar die ersten Menschen aus gelbem und weißem Mais geschaffen. Und dann kam irgendwann Kolumbus und hat diese Maispflanze eben mit nach Europa genommen. So. Mais hat sich also plötzlich auch auf dem europäischen Kontinent verbreitet und ist immer, immer bekannter geworden. Im August 2000 hat jetzt die US-amerikanische Firma DuPont das Patentamt bekommen für alle Maispflanzen, die einen bestimmten Anteil an Öl und Ölsäure überschreiten. So. Da denkt man sich jetzt erstmal so, ja, okay, quasi vielleicht dann nochmal gentechnisch veränderter Mais irgendwie, auf das sie ein Patent haben. Das Problem ist aber, die haben quasi auf alles, was Mais dann beinhaltet, also auch konventionell gezüchteten Mais mit einem gewissen Ölgehalt und die ganze Produktkette, die danach kommt, also Speiseöl, Tierfutter oder verarbeiteter Mais, ist quasi patentiert von dieser US-amerikanischen Firma. Das bedeutet, die ganze Kohle, die dabei rausspringt, geht an eine US-amerikanische Firma und eigentlich gar nicht mal an das Land, wo Mais so eine enge Verbindung mit hat. Und das ist auch eine Form von Piraterie, also sich quasi eine Pflanze zu Nutzen zu machen und darüber Geld zu machen, ohne dann den Ländern, die eigentlich da, ich sag jetzt auch mal, eine emotionale und historische Bindung zu haben, Anteile an diesem Gewinn zu geben.
Ja, ich finde, bei deinem Beispiel sind ja die Azteken, die sind ja, gibt es ja nicht mehr. Und deswegen kann man ja die ja schlecht wieder in so den Gewinnanteil einbeziehen. Aber ich hatte zum Beispiel noch ein Beispiel gefunden, wo das wirklich akut jetzt lebende Menschen betrifft. Nämlich, das kennt auch jeder, den Jasminreis. Bist du Jasminreis-Fan oder bist du eher Basmati?
Tatsächlich eigentlich Basmati, aber ich habe gelesen, wie die ThailänderInnen, also Jasminreis nennen, und die deutsche Übersetzung davon ist weiße Blume. Und es zeigt ja irgendwie auch, wie viel Verbindung dazu steckt. Vielleicht werde ich jetzt auch.
Und du bist auch im richtigen Land direkt gelandet, nämlich Thailand. Jasminreis ist vor allem in Thailand angebaut und in Thailand, vor allem in einer ganz armen Region in Thailand. Und da ist der Jasminreisanbau die größte Quelle des Einkommens. Es ist ein sehr wichtiger kultureller Bezug. Und die Bauern, die Jasminreis anbauen, sagen auch, das ist nicht nur unser Einkommen, sondern Jasminreis anzubauen, das ist eine Lebenseinstellung. Das heißt, deren ganzes Leben dreht sich darum. Und jetzt ist es so, dass die USA für ihr eigenes Klima, was sie da in Nordamerika haben, einen eigenen Jasminreis züchten und patentieren lassen wollen. Und da fürchten dann die thailändischen Bauern bei einem Nachfragerückgang, weil niemand aus der USA dann mehr den thailändischen Jasminreis kaufen könnte. Und sogar ist ein Exportverbot von thailändischem Jasminreis geben könnte, weil das Patent für Jasminreis ja dann in den USA liegt. Und du darfst ja, das ist ja nicht der, die haben ja nicht mehr das Patent dann am Jasminreis. Und da würden 5 Millionen Kleinbauern, die jetzt leben, betroffen sein, wo deren Lebensphilosophie und Einkommensquelle wegfallen würde, weil die USA quasi denen ihre Pflanze pirateriert.
Ja, und tatsächlich habe ich gelesen, dass 20% allein quasi in die USA gehen von diesem ganzen Jasminreis, den die da einbauen. Also das ist wirklich eine Menge Kohle, die denen verloren geht.
Ja.
Und das ist ja spannend, weil eigentlich ist Biopiraterie durch den Kolonialismus so ein bisschen ja auch, ich sag jetzt mal, immer präsenter geworden natürlich. Also man hat neue Länder quasi besiedelt und dann ausgeraubt einfach sowohl die Menschen als auch die Tier- und die Pflanzen und als auch das Tier- und das Pflanzenreich dort. Und
Ich würde noch sagen, dass man Biopiraterie auch oft auch als Neokolonialismus bezeichnet, weil das ähnliche Strukturen aufweist.
Ja.
Ach, sorry, ich habe dich unterbrochen. Entschuldigung.
Nee, alles gut. Beispiele für so historische Piraterie ist zum Beispiel ja auch Tee, Kaffee oder Baumwolle oder zum Beispiel Gummi. Und ich denke da, also bei mir hat es da total an den Geschichtsunterricht erinnert und so ein bisschen geklingelt, weil da wurde das angeschnitten, aber das Wort Biopiraterie ist da nie gefallen.
Ja, das liegt auch vor allem daran, dass vor allem ja die Länder, die nördlichen Länder, also zum Beispiel, wenn es um Gene geht und um grüne Gentechnik, haben vor allem die westlichen und nördlichen Länder die Möglichkeiten, grüne Gentechnik zu machen. Und die Länder des Südens haben gar nicht die Möglichkeit, im großen Maß grüne Gentechnik zu machen. Das heißt, am Ende sind es die damals Kolonialmächte, die auch jetzt wieder dann quasi die Macht in der Hand haben und diese nutzen können. Und das ist halt wieder das Problem, dass aus diesen damals kolonialistischen Strukturen immer noch so vorherrschend sind auf der Welt, dass quasi dieses Machtgefälle erhalten bleibt, zum Beispiel durch Biopiraterie. Also so verstehe ich das.
Ja, und das ist auch nochmal ein spannendes Beispiel, wenn wir nochmal ganz kurz auf den Jasminreis zurückgehen. Denn die Biopiraterie vom Jasminreis hat jetzt nicht so stattgefunden, dass da ein US-amerikanischer Wissenschaftler nach Thailand geflogen ist. Dann ist er da auf so eine Reisplantage gegangen und hat sich so eine Reispflanze mitgenommen und saß dann daheim in seinem Labor und hat die dann aufgebrochen und war so, was machen wir jetzt damit? Sondern die USA hat tatsächlich die Gensequenzen des Jasminreis aus einer Datenbank. Also wir haben mittlerweile riesige Datenbanken, in denen Gensequenzen von Pflanzenarten gespeichert sind. Und das heißt, dieser persönliche Weg, den es damals gab, quasi irgendwo hinzugehen und etwas aktiv zu klauen, also ist es ja im Endeffekt, der ist jetzt über das Internet und über diese Datenbanken nochmal viel unpersönlicher geworden, also viel anonymer. Und da ist jetzt auch die Frage, wie kontrolliert man oder was gibt es denn eigentlich für Regularien für diese Biopiraterie?
Ja, da bist du auf einem guten Punkt, weil es gibt internationale Abkommen, die diese Biopiraterie irgendwie nicht erlauben sollen. Und da müssen wir anfangen bei Rio 1992. Da gab es die Convention of Biological Diversity. Und da wurde jedem Land die Rechte an den Lebewesen in seinen Grenzen zugesprochen. Und jeder, der quasi diese Lebewesen nutzen will, der muss vorher um Erlaubnis bei dem Land fragen. Das heißt, dass man musste dann fragen, ey, ich will die und die Pflanzenart nutzen. Und dann musste ein Abkommen ausgehandelt werden, okay, du darfst den Jasminreis, whatever, haben. Dafür kriegen wir 1% von den Gewinnen, die am Ende rauskommen. Und dann sagen die, okay, alles passt. Und dann macht man das. Aber man muss wenigstens vorher fragen. Das wurde 1992 quasi gemacht. Das hat nicht so, also das war dann noch sehr unpräzise, wie das genau funktionieren muss. Und das wurde dann mit dem Nagoya-Protokoll 2014 ist das in Kraft getreten, präzisiert. Und da ist es halt so, dass man, wenn man die Ressource nutzt, dafür einen Ausgleich zahlen muss. Da ist es sogar festgeschrieben, dass dieser Ausgleich sein muss. Jetzt ist aber auch so, da ist es auch noch nicht präzise genug, weil zum Beispiel der Norden sagt es so, wer die Ressource neu holt, muss diesen Ausgleich zahlen. Das heißt, wenn man jetzt nach Thailand fliegt, wirklich die Pflanze mitnimmt und die war vorher noch nicht in den USA, dann ist es dieses neue Holen. Wenn man aber die Pflanze schon irgendwo hat in dem Land, kann man sie trotzdem weiter ausbeuten und muss keinen Ausgleich zahlen. Das sehen die Länder des Südens anders und sagen, nee, wer eine neue Nutzung dieser Pflanze macht, muss einen Ausgleich zahlen. Genau, also da ist es auch noch nicht präzise genug. Und außerdem wurde dieses Nagoya-Protokoll von sehr wichtigen Ländern wie Kanada, USA, Russland, Japan nicht ratifiziert. Das heißt, diese Ausgleichszahlung betrifft so Länder wie die USA nicht. Oder Japan, die sind da auch ein Big Player drin. Ja. Genau.
Das ist, ja, kann man sich auch wieder fragen, welches die Länder sind, die das Geld haben, quasi auch solche Entscheidungen zu beeinflussen. Und wo wieder diese globale Fairness herrscht, ne? Also die USA hätte definitiv die Kohle, um solche Ausgleichszahlungen zu leisten. Und das Spannende ist, ein Beispiel, was ich gerne anbringen würde, und zwar gibt es in Indien den Neembaum. Und wir sind da gerade auf das Thema gestoßen, weil ich habe Johannes erzählt, dass in meinem Zimmer ganz viele Trauermücken sind. Also das sind so kleine Fliegen, die hier rumdüsen.
Ich glaube, jeder, der Zimmerpflanzen hat, kennt die, glaube ich.
Genau, und die kommen aus der Erde und so, und wir haben gerade so drüber gesprochen, ja Mensch, ach, ich habe da schon so, Johannes hat erzählt, er hat schon so Klebesticks aufgestellt und dann beppen die zwar da dran, aber irgendwann kommen sie doch wieder raus. Und dann meinte ich, ey, eine Freundin hat mir erzählt, lass uns doch einfach Neemöl kaufen. Und dann hat Johannes gegoogelt, ja, wie benutzt man das eigentlich? Hm, packt man ins Wasser und beim Gießen quasi dann in die Erde. So, jetzt, wo kommt dieses Neemöl her? Dieses Neemöl kommt aus dem Neembaum und der wächst in Indien. Und die indische indigene Bevölkerung oder ja, die haben das schon seit Jahrzehnten lang, nehmen die dieses Neemöl als Arzneimittel.
Dann ja, kam also nicht gegen die Trauermücken, sondern das ist auch einfach so geil, das Öl anscheinend.
Genau, also die historische Bedeutung hat nichts mit Trauermücken zu tun, sondern, also in Indien, sondern eben mit dem Heilen von bestimmten Krankheiten. Jetzt kamen die USA und hat gesagt, nö, machen wir ein Pflanzenschutzmittel draus. Und haben sich das Patent für diesen Neembaum gekauft für 60 Millionen Euro jährlich. 60 Millionen Euro jährlich gehen da rein, dass die USA das Patent drauf hat, dass ich mir hier in meine Pflanzen Neemöl reingießen kann.
Ja, und am Ende, wenn du das Produkt kaufst, kriegt USA Geld. Und die Leute, die sich das seit Jahrhunderten ausgedacht haben oder seit Jahrtausenden vielleicht sogar, die gehen leer aus.
Genau, und das Erste ist, hätten wir da jetzt nicht drüber gesprochen, über diese Traumücken, dann, also so, weißt du, wären wir da gar nicht drauf gekommen. Das heißt, es ist in unserem allen Alltag nutzen wir diese Biopiraterie aktiv selber mit. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, die ich mich gefragt habe, wo zur Hölle gehen diese 60 Millionen Euro hin, die jährlich an dieses Patentamt gezahlt werden? Warum wird das nicht aufgeteilt und wird quasi auch als Ausgleichszahlung an Indien verkauft? Denn die hätten ja, also wenn sich jetzt Leute fragen, warum, wenn doch die USA auf diese Idee mit dem Pflanzenschutzmittel gekommen ist, warum sollte denn dann Indien Geld dafür bekommen? Naja, hast du die Antwort?
Ja, also die kamen ja nicht selber auf die Idee, sondern dadurch, dass diese Pflanze genutzt wurde, haben sich das angeschaut, mitgenommen und vermarktet. Und dann sind sie ja nicht selber drauf gekommen.
Nee, und also Indien hat quasi einfach nicht die Infrastruktur, das so zu vermarkten, wie das jetzt eine USA macht. Aber im Prinzip hätte Indien mit den eigenen Ressourcen aus dem Land, also diesem Neembaum, quasi ja auch dieses Pflanzenschutzmittel verkaufen können und würde damit jährlich quasi die Kohle machen, die die USA jetzt macht. Weil die Ressource des Neembaums gehört de facto eigentlich der indischen Bevölkerung und dem indischen Land.
Ja, außer dass die USA dieses Abkommen, dass das so wäre, nicht unterschrieben hat. Und deswegen kann die USA weiter schön klauen gehen. Ja. Aber so werden halt die reichen Länder reicher und die Armen bleiben arm. Und das ist halt doof. Und dann ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel auch Stevia, dieses Süßungsmittel ohne Kalorien. Das ist auch durch die USA vermarktet, aber kommt aus Paraguay. Und da haben die Ureinwohner, die das eigentlich nutzen, auch nichts von. Jetzt, so wie wir das die ganze Zeit sagen, ist es ja auch so, dass wenn man sich das anhört, dann denkt man, ja klar, dann sollte jedes Land quasi sehr auf die Lebewesen in ihrem Land sehr stark achten und dass ja nichts rauskommt. Dann kann einem ja auch nichts geklaut werden. Und das stellt aber ein anderes Problem dar, weil diese Abkommen, die wir jetzt hier gesagt haben, dieses Nagoya-Protokoll, die betreffen nicht nur die kommerzielle Nutzung von Lebewesen, sondern auch die nicht kommerzielle Nutzung, wie zum Beispiel Forschung, Universitäten und so weiter. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwann mal eine Doktorarbeit oder sowas schreiben sollten und wollen dafür eine Pflanze haben, die im Urwald wächst, dann müssen wir die beantragen, dass wir dahin reisen dürfen und die nutzen wollen und mitnehmen wollen, weil wir, keine Ahnung, irgendwas mit der Pflanze forschen wollen, was nichts mit kommerzieller Nutzung zu tun hat. Und da gibt es einige Länder auch schon, die quasi auch diese Forschungsreisen nicht mehr erlauben. Das heißt, es gibt, das hatte ich mir auch aufgeschrieben, wo finde ich das jetzt? Da, Kolumbien und Sri Lanka und sowas, da haben Forscher kaum Zutritt mehr. Und wenn Forscher quasi die Forschungsreise planen, dann müssen sie ja schon wirklich sehr viel Zeit investieren und auch schon vielleicht ein paar Sachen buchen und dann beantragen die, dass die auch diese Pflanzen nutzen dürfen und dann lassen die Länder sich oft auch sehr lange Zeit, ob sie da das genehmigen oder nicht. Und wenn am Ende dann eine Absage kommt, dann haben einfach nur die Forscher ein dickes Minus in der Tasche und können die Reise gar nicht machen. Das heißt, dieses Nagoya-Protokoll ist für die Forschung echt ein Hindernis. Ich habe jetzt viele Forscher auch Artikel gefunden von Forschern, die gesagt haben, ey, das nervt echt so doof, wenn man da nicht mehr richtig forschen kann. Die haben aber alle immer im Nebensatz erwähnt, dass sie schon verstehen können, warum es dieses Nagoya-Protokoll gibt, weil Biopiraterie ein Problem ist. Also die verstehen schon die Notwendigkeit, aber sie sagen auch schon, es nervt auch schon, dass man nicht mehr so geil forschen kann. Also es ist ein zweischneidiges Schwert.
Es ist halt auch schade, dass quasi da die Forschung drunter leiden muss, weil die Wirtschaft ausbeutet. Also, dass man irgendwie global nicht quasi Lösungen finden kann. Und das ist jetzt nicht nur in dem Beispiel so, aber dass man für die Forschung globaler denkt und quasi aber trotzdem das Wirtschaftliche ganz klar dabei ausgrenzt. Aber im Prinzip sind Universitäten und Forschungsinstitute auch nur wirtschaftliche Strukturen, was es dann natürlich nochmal schwieriger macht. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich habe was gefunden, was ich ziemlich erschreckend fand. Es gibt seit 1998, das Jahr, in dem ich geboren worden bin im Übrigen, bereits 300 Patente auf menschliche Gene. Und unter anderem gibt es ein Patent auf ein Brustkrebsgen. Und ich habe dann irgendwie so einen Satz gefunden. Also Ärzte und Forscher dürfen jetzt quasi nur noch gegen Zahlung von hohen Gebühren dieses Brustkrebsgen benutzen. Und irgendwie, weißt du da was drüber? Ich finde das irgendwie ganz schön shady.
Nee, da weiß ich nichts drüber.
Ja, muss ich nochmal irgendwie, das fand ich weiß nicht. Also,
da musst du nochmal reingehen.
Da muss man nochmal reingehen, ja. Ich dachte, vielleicht kannst du mir das jetzt mal eben hier kurz schnell erklären.
Nee, leider sagt mir das nichts. Was ich noch hätte ist, beim Nagoya-Protokoll wurde das sehr selten bisher richtig angewandt, aber ein Positivbeispiel gibt's. Es ist auch so, dass wie man das umsetzt, wird auch noch die ganze Zeit ziemlich heftig diskutiert. Und es gibt ja auch diese internationalen Biodiversity-Panels. Das liest man ja auch öfter mal in Zeitung. Und da ist es so, dass da die afrikanischen Länder oft fordern, dass man quasi so beteiligt werden sollte, dass bei den Einzelhandelspreisen, die am Ende aus diesem Produkt entstehen, die Herkunftsländer mit 1% beteiligt werden sollen, dass die quasi sich das als Benefit-Sharing fair vorstellen. Finde ich, klingt eigentlich ziemlich fair. Und einmal wurde das auch, 1% der Einzelhandelspreise am Ende gehen quasi an die Länder, wo die Pflanze herkommt. Und die können dann damit.
Ist das nicht ein bisschen wenig?
Ich finde es, also mehr ist dann natürlich das Produkt auch viel teurer. Ich finde 1% klingt okay. Auf jeden Fall, das wünschen sich die afrikanischen Länder. Mit dem Geld könnte man dann halt indigene Bevölkerung schützen oder Biodiversität schützen. So wird das quasi verkauft. Genau, und einmal wurde das schon umgesetzt, nämlich bei Rooibos. Also beim Tee, den wir auch alle gerne trinken, der kommt nämlich aus Südafrika. Und da ist es, ihr wisst bestimmt alle, ich bin Pflanzenfan. Und Südafrika würde ich mir auch gerne mal angucken, die Pflanzenwelt, weil die ist vom Klima ähnlich wie die Mittelmeerregion. Nur ist sie ja ziemlich weit weg von allen anderen Regionen, die dieses Mittelmeerklima haben. Weißt du, was ich meine? So, dass sich da eine ganz, ganz eigene Pflanzengemeinschaft zusammengesetzt hat. Also diese Pflanzengemeinschaft wie da, findet man nur da. Die haben ganz viele Pflanzen, die nur in Südafrika vorkommen. Und die sind alle, die sehen auch halt crazy aus, sind richtig schön. Und es ist einfach, also Südafrika hat eine richtig, richtig geile und diverse Pflanzenwelt. Unter anderem halt auch den Rooibos. Und da ist es so, dass da die Indigenen, die diesen Rooibos quasi als Kulturgut haben, dass die da mit 1% beteiligt werden, auch wenn wir uns hier im Supermarkt einen Rooibos-Tee kaufen. Und da ist es aber auch irgendwie so das einzige Beispiel, was ich gefunden habe, wo das konsequent umgesetzt wird. Ja.
Ja.
Aber dachte ich, das ist ja vielleicht versöhnlich, weil wir haben es, wir merken es im Geldbeutel ja nicht, dass Rooibos unbedingt teurer ist. So, aber es ist wohl, dass es da ein faires Benefit-Sharing gibt.
Das ist sehr gut. Sollen wir auf diese positive Nachricht enden?
Ich denke schon. Weil also das ist ein wichtiges Thema. Und man sieht ja auch, diese neokolonialistischen Strukturen, die gibt es. Und nur wenn man weiß, dass es sie gibt, kann man ja irgendwie was dagegen tun. Und ich meine, es wird dran gearbeitet mit dem Protokoll da in Rio oder mit dem Nagoya-Protokoll, da irgendwie eine faire Lösung zu finden. Und so einfach ist das nicht. Aber wir sind dran.
Wir.
Wir Menschen.
Sag wieder einfach ein gutes Beispiel als Thema für die Vernetzung von so vielen gesellschaftlichen Themen mit der Biologie. Und das ist einfach wichtig, auch nochmal von der biologischen Seite Dinge zu beleuchten. Ja, es war schön mit dir. Danke fürs Zuhören. Und bis bald.
Ja, bis bald. Wie wollen wir denn die Folge nennen?
Sollen wir einfach ganz plain Bio-Piraterie sein?
Das können wir natürlich machen.
Oder fällt dir was Fetziges
oder irgendwas, ein? Irgendwas mit Captain Jack Sparrow?
Har, har, har.